Schön bist du da. Wo Gott dich gemacht hat, hat er dich nachher angeschaut und gesagt, du bist sehr gut. Gott hat jeden, der da ist, jeden Mensch, hat er so viel Gutes hineingelegt. So viel gute Gaben, so viel Potenzial. Und ich freue mich darauf, den Morgen mit euch zusammen verbringen. Schön bist du da. Und Tabea, schön bist du da. Du hast so ein Flair zum Einrichten, bei dir in die Stube läuft, fühlt man sich einfach gerade daheim. Schön bist du da. Thomas, schön bist du da. So gut, wie du dich investierst in Menschen, die es nicht so leicht haben am Freitagabend im Bunker. Du machst eine mega, mega tolle Arbeit. Gut bist du da. Und Tamar, ich finde deine echte und kreative Art einfach immer wieder Inspiration. Schön bist du da. Fritz, du bist immer und immer wieder eine Ermutigung für mich, wenn ich einmal ein bisschen hüppere im Bunker runter und du dazu kommst wegen dem Kirchenkaffee. Du holst mich immer wieder oben ab und sagst, hey, schau auf Jesus. Gut bist du da heute Morgen. Es ist gut, bist du da und ich könnte weiterfahren zu jedem Einzelnen von euch. Es würde ein bisschen lang gehen und die einen müssen zuerst noch kennenlernen, aber ich könnte zu jedem von euch aus tiefstem Herzen sagen, Gott hat so viel Gutes in dich hineingelegt und darum ist gut, bist du da. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir für die vielen wundervollen Leute. Ich danke dir, dass wir in aller Freiheit Gottesdienst feiern. So ein grosses Privileg. Und Jesus, ich bitte dich für dein Reden heute Morgen. Heiliger Geist, komm und berühre du unsere Herzen. Red du zu uns. Mach uns parat für das, was du uns willst sagen. Herr, ich wünsche mir, dass wir alle miteinander dürfen eine Begegnung haben mit dir. Dass wir heute Morgen dürfen aus dem Gottesdienst rausgehen und wissen, wir sind einem grossen Gott begegnet. Danke vielmals für deine Gnade, für deinen Frieden, für deine Freude, für deine Hoffnung heute Morgen. Danke, bist du da. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Es ist gut, zusammen Gottesdienst zu feiern. Und wir sind als Mino zmitscht in der Serie Mino Mini Chille. Letzten Sonntag ist es um das Thema Gastfreundschaft gegangen. Heute Morgen miteinander füreinander. Und wir als Chille wollen zusammen unterwegs sein und es spielt keine Rolle, ob du dich zu den Mino zählst oder nicht. Wir freuen uns, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung. Gerade eine Chille, die alle Generationen dabei hat. Wir haben Kinder bis Senioren, alle vertreten. Und vielleicht kennst du das, dass du zwischendurch mal denkst, der tickt jetzt schon ein bisschen komisch. Oder was geht echt in dem Kopf vor? Mir geht das manchmal so in Gesprächen, wenn Leute Sachen sagen oder machen, dass ich denke, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Der oder die tickt, ja, der tickt jetzt ganz anders. Und das ist eine Realität, wo wir mit drinstehen, das ist eine Herausforderung. Einerseits, wenn wir zusammen unterwegs sind, wir wollen miteinander Leben teilen, miteinander Gott arbeiten und auf der anderen Seite ticken wir ganz verschieden, wir sind ganz verschieden. Und Sozialwissenschaften, die befassen sich unter anderem mit der Frage, wie tickt der Mensch? Und es gibt verschiedene Studien, die versuchen, das ein bisschen zu erklären und das in ein Raster zu bringen. Und diverse Studien gehen so von 3 Basismentalitäten, 3 Denkarten aus. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen neuer anschauen. Und um das verbindlichen, bitte ich meine 3 Statisten vorzukommen und dann als erstes Bild einzublenden. Sehr gut. Wir haben da die 3 Typen. Jetzt muss ich vorab sagen, die 3 Typen, ich weiss nicht genau, wie sie ticken und ich habe sie nicht aus dem Grund in dieser Form nicht da, sondern sie sind nicht einfach Statisten. Wenn ihr herausfinden wollt, wie sie ticken, müsst ihr nach dem Gottesdienst sie fragen, müsst ihr auch noch machen. Die Wissenschaft geht von 3 Basismentalitäten aus. Das ist A, der traditionell denkende Mensch, der beatomalisierte, das ist A. Das B ist Karin, das ist der modern denkende Mensch. Und C, der Marco, der neu orientiert oder auch postmodern denkende Mensch. Ich werde im Folgenden von A, B und C reden, einfach, dass es nicht so ein Wort durcheinander gibt. Und wer es interessiert, kann da auf der Folie schauen, wer was ist. Jetzt ist mir ganz wichtig, dass ich nicht das urteilen oder werten will, sondern es geht mir darum, um ein bisschen herauszufinden, wie dick die Menschen. Es geht mir darum, zum Menschen kennenlernen und nicht zum werten, das ist gut und das ist schlecht und das geht es überhaupt nicht. Alle 3 Mentalitäten haben Vor- und Nachteile, zu dem kommen wir dann noch. Wir fangen an mit dem Begriff von der Wahrheit. Wie sehen Menschen Wahrheit? Und wenn wir da den Typ A anschauen, er glaubt, es gibt eine Wahrheit und die Wahrheit ist bekannt. Und zwar ist es das, was man schon immer gemacht und gedacht hat, oder im Kirchenkontext Bibel. Das ist die Wahrheit, dort finden wir die Wahrheit und die ist bekannt. Das ist der Typ A. Typ B, sie glaubt auch, dass es nur eine Wahrheit ist, aber im Gegenzug zum A glaubt sie, dass man die Wahrheit suchen muss, dass sie noch nicht bekannt ist. Sie ringt um die Wahrheit, diskutiert mit Menschen, aber sie wird dann auch kritisch, wenn einer sagt, ich habe die Wahrheit erkannt. Und Typ C, der neu orientierte Mensch, er glaubt, dass jeder seine Wahrheit hat, dass es ganz viele verschiedene Wahrheiten gibt. Also du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Für ihn macht es auch nicht so viel Sinn, herauszufinden, was jetzt wirklich die Wahrheit ist, sondern du hast deine und ich habe meine. Eine weitere Kategorie, die spannend ist, ist der Sinn vom Leben. Wieso glauben die Leute, dass sie geboren sind? Typ A, er glaubt, dass er geboren ist zum Dienen, einem grossen Ganzen. Oder auch wieder kirchlich gesprochen, dem Gott zu dienen, der Kirche zu dienen. Typ B, sie glaubt, dass sie geboren ist zum Herrschen. Zum Herrschen über die Welt. Die Welt ist für sie ein Objekt. Und Typ C, er glaubt, dass er geboren ist, um sich selber zu verwirklichen, um das Beste und das Maximum aus seinem Leben rauszuholen. Und jetzt wollen wir ein bisschen eintauchen in Kategorien, die als Kirche noch wichtig sind. Zum Beispiel, wie sehen die Leute Kirche? Was ist für sie Kirche? Und für den traditionellen Mensch ist Kirche Heimat. Er ist drin geboren, da bleibt er dabei. Vielleicht zögelt er mal, aber grundsätzlich bleibt er in dieser Kirche dabei. Das sind die Leute, die manchmal bis 50, 60, 70 Jahre in dieser Kirche dabei sind. Dann Typ B. Sie glaubt, dass Kirche eine Sache, ein Gegenstand von einer Entscheidung ist. Sie entscheidet sich für eine Kirche. Auch dort ist sie nachher verbindlich dabei, aber es kann auch mal sein, dass sie sich für eine andere Kirche entscheidet. Und Typ C, für ihn ist Kirche dort, wo er sich wohlfühlt und er zusammen mit anderen Menschen vor Gott kommt. Das ist einerseits, kann das immer Gottesdienst sein, in der Mine oder in einer anderen Gemeinde oder auch in einer Stube, wo man mit Freunden zusammen Gott arbeitet. Was ist der Zugang? Wie findet sie zu Gott? Findet sie zu Gott durch Gottes Beweis. In der Bibel steht, dass die Schöpfung der Beweis ist, dass es Gott gibt und so findet sie auch Zugang zu Gott. Das B, sie sucht fest nach der Erfahrung und sie beschäftigt sich fest mit der Frage, warum lässt Gott das Böse zu? Das ist ganz wichtig. Und für sie ist nicht so klar, dass einfach bewiesen ist, dass Gott ist, Gott gibt, sondern Wissenschaft und Bibel, die heben sich etwa die Stange. Und C, für ihn ist einfach die Frage wichtig. Wie fühlt es sich an, mit Gott unterwegs zu sein? Jetzt werden wir noch ein bisschen konkreter. Thema Gottesdienst. Wie stellen sich die drei Leute Gottesdienst vor? Das A, wünscht sich ein Gottesdienst mit einem festen Ablauf. Der Ablauf ist immer gleich. Der ist heilig, der ist wichtig. Und für ihn ist der Pastor der Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Pastor ist also Sprachrohr, der zu der Gemeinde redet. Also hat der Gottesdienst auch eine monologische Struktur. Zuhörer hören zu und vorne wird geredet. Fürs B ist der Gottesdienst auch in einer monologischen Struktur, ebenfalls von vorne. Für sie ist vor allem wichtig, dass der Gottesdienst gut organisiert ist, dass er zielgerichtet ist, plakativ gesagt, dass er nach anderthalb Stunden fertig ist und man dann ins Kirchenkaffee kann. Und fürs C, er wünscht sich einen Gottesdienst, der interaktiv ist. Für ihn wäre ein optimaler Gottesdienst an Tisch, über Themen diskutieren und nachher die Erkenntnis zusammentragen. Für ihn ist auch der Pastor nicht unbedingt der Mittler zwischen Gott und Mensch, sondern der Pastor ist der, der in der Mitte vom Dialog ist und mit den Menschen unterwegs ist. Jetzt seht ihr da schon, wenn wir Kirche feiern und davon ausgehen, dass wir alle drei Mentalitäten vorhanden haben, dann ist es ganz schwierig, wie man einen Gottesdienst gestaltet. A, wo sich der Gottesdienst immer gleich wünscht und wünscht, zielgerichtet zu sein, und das B, C, wo dann gerne einen interaktiven Gottesdienst hat. Das sind Herausforderungen, wo wir drinstehen. Jetzt haben alle drei Vorteile, wie gesagt. Ich glaube, ein grosser Vorteil vom A ist, dass er Sicherheit ausstrahlt und dass sicher ist, was kommt. Man weiss, was kommt. Ein weiterer Vorteil ist Verbundenheit, Gemeinschaft. Weil er so lange dabei ist und sich voll investiert, entsteht eine tiefe Gemeinschaft, die sonst schwierig ist. Der Vorteil von B ist, dass sie die Rationalität höher stellt als jetzt zum Beispiel das A. Sie überlegt, das, was er da vorne sagt, stimmt denn das auch wirklich? Sie glaubt nicht einfach alles, sondern sie denkt selber noch mit. Und Vorteil vom C ist, dass es nicht einen Streit gibt oder weniger Konflikt gibt, weil was deine Wahrheit ist, ist ja deine Wahrheit und meine ist meine. Man muss gar nicht unbedingt so diskutieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass er nicht aus Pflichtgefühl mitschafft, sondern weil er persönlich betroffen ist, weil er sich wünscht, zu mitschaffen. Jetzt haben natürlich alle drei haben auch ihre negativen Seiten. Beim A, er kann sehr intolerant wirken, weil er sagt, ja, er hat die Wahrheit erkannt. Und das wirkt natürlich sehr intolerant. Ein Nachteil von B ist, dass die Sicherheit verloren geht. Sie ist sich ja nicht so genau sicher, was die Wahrheit ist und nicht, ob man die überhaupt erkennen kann. Und das ist ganz schwierig. Das wirkt grosse Unsicherheit. Und C, ich glaube, der grösste Nachteil ist die Ich-Bezogenheit, dass sich alles ums eigene Ego dreht. Und dass auch schwierig ist, zum Gemeinsamkeiten zu finden, weil man sich ja stehen lässt, was für den anderen stimmt und was für mich stimmt. Man sucht gar nicht mehr Zweisamkeiten oder Gemeinsamkeiten. Ja, das sind die drei Basismentalitäten. Das ist jetzt natürlich ganz oberflächlich leicht angekratzt gewesen. Aber als ich das gehört habe, hat mir das geholfen, zum Menschen zu verstehen. Und nochmal, ich will die drei nicht werten. Es ist kein schlechter und kein besser, sondern es soll uns helfen, zu überlegen, wie Menschen ticken. Ich fühle mich natürlich der ein oder andere ein bisschen näher und die dritte ist mir vielleicht ein bisschen fremd, das Denken. Und wahrscheinlich geht es dir gleich. Vermutlich findest du nicht einfach nur einen Typ, der sagt, das bin ich, sondern du fühlst dich mal da oder mal dort dem einen oder anderen ein bisschen näher. Schubladisierungen sind ja auch immer ein bisschen schwierig, aber eben, ich hoffe, es hilft euch auch ein bisschen, zum verstehen, wie verschieden wir ticken und so ein bisschen die Spannung verstehen, die wir auch haben, wenn wir zusammen unterwegs sind. Es ist schwierig, wenn man so verschieden denkt, wirklich zusammen unterwegs sein, zusammen Kirche sein. Ich danke euch herzlich, ihr dürft wieder dran sitzen. Das ist eine Schwierigkeit, wo wir als Kirche drinstehen. Wir wollen zusammen unterwegs sein, wir wollen miteinander Kirche feiern, miteinander Leben teilen, auf die einen Seite und auf die andere Seite die Schwierigkeit, dass wir so verschieden sind. Und gerade über Generationen hinweg kann das noch verstärken. Wir wünschen uns, dass wir als Generationen zusammen unterwegs sind und gleichzeitig merken wir sind so verschieden und manchmal versteht man einfach nicht, was der andere denkt. Wir wollen jetzt zusammen ins Alte Testament eintauchen. Und da gibt es eine Geschichte, die mich immer wieder bewegt zu diesem Thema. Und zwar ist es der Nehemia. Etwa 500 Jahre vor Christus heisst der Nehemia, hat dem persischen König als Mundschenk gedient. Und dann ist die Nachricht zu ihm gekommen, dass Jerusalem, die Stadtmauer, zerstört ist. Und der Nehemia, der ist am Boden zerstört gewesen, weil er hat gewusst, eine Stadt ohne Stadtmauer ist eine Stadt am Ende. Eine Stadt ohne Stadtmauern ist eine Stadt, wo gnadenlos seinen Feinden ausgeliefert ist. Eine Stadt ohne Stadtmauern ist eine Stadt, die verloren ist. Und er hat am König seine Bewilligung geholt und ist auf Jerusalem gegangen, damit er die Stadtmauern wieder aufbauen kann. Dort hat er die Leute gepackt und hat alle motiviert, um miteinander an dieser Stadtmauer zu bauen. Und wir lesen im Nehemia 3, haben wir eine Liste, von wer alles mitgebaut hat. Und da sind ganz verschiedenste Berufe aufgezählt. Zum Beispiel sind Priester aufgezählt, Goldschmiede, Maurer, Salbenmischer, also heutige Apotheker, Politiker, alle miteinander haben zusammen an dieser Stadtmauer gebaut. Und jede Sippe hat so einen Teil von dieser Stadtmauer übernommen. Es steht auch, dass Väter und Söhne miteinander gebaut haben und es sind sogar von Töchtern getreten. Also auch Frauen haben mitgeholfen, was für die Sebzeit umso erstaunlicher ist. Aber jung und alt, egal wie sie gedacht haben, haben zusammen die Stadtmauer gebaut. Und im Nehemia nennt der Nehemia den Mauerbau immer wieder das gute Werk. Die Leute von Jerusalem waren berufen, um miteinander zusammenstehen und die Stadtmauer aufzubauen. Miteinander das gute Werk vollbringen. Und da möchte ich eine erste Parallele zu uns ziehen. Als Christen haben wir von Gott den Auftrag bekommen, dass wir rausgehen, das Evangelium verkünden und zu Jünger machen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, das ist unser gutes Werk, das wir tun sollen. Als Mino haben wir unseren Auftrag noch ein bisschen konkreter formuliert. Dort steht, wir wollen zusammen Gott erleben, Gott erfahren und ihn bezeugen. Das ist das gute Werk. Für das sind wir, zum Gott zusammen erleben und ihn bezeugen. Und die meisten Kirchen haben so oder ein ähnliches Statement formuliert. Das ist das Ziel. Wir sind nicht einfach da für uns selber, sondern zum Rausgehen und Menschen von dieser guten Botschaft zu erzählen. Es hat so viele Leute, die hoffnungslos sind. Und wir haben die Hoffnung in Jesus, die wir weitergeben können. Es gibt so viele Leute, die keinen Frieden haben. So viele Familien, die zerstritten sind. Und wir haben den Frieden von Jesus und den sollen wir weitergeben. Das ist unser gutes Werk. Darum sind wir berufen. Und im 1. Petrusbrief steht, dass wir lebendige Steine sind, die zusammengebaut werden zu dem Tempel von Gott. Und ich glaube, dass genau das ist ein gutes Bild. Es braucht jeden Einzelnen. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wie gebildet du bist oder nicht gebildet du bist, egal wie du denkst, ob du traditionell denkend bist oder modern denkend, es braucht jeden Einzelnen von uns. Der Nehemia hat mit dem Volk zusammen, haben sie es gebaut, haben sie an dieser Mauer gebaut. Und es steht dann ein bisschen später, dass die Finden davon gehört haben. Die Finden haben gespottet und gesagt, ha, das schaffen sie nicht, lassen sie noch ein bisschen bauen. Als sie aber nach einer Zeit gesehen haben, dass die Mauer immer stärker und stärker wird, haben sie einen Angriff geplant. Sie haben die Völker rund um Jerusalem gesammelt und miteinander den Angriff geplant. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir zusammenstehen für das gute Werk und unseren Auftrag wahrnehmen und rausgehen, den Menschen das Evangelium verkünden, dann werden Angriffe kommen. Satan gefällt es nicht, wenn wir rausgehen und den Frieden, die Hoffnung verkünden, und er wird uns angreifen. Das sieht bei uns vielleicht ein bisschen anders aus, als dass sie gerade Völker rundherum sammeln. Aber das kann sein, dass er dir sagt, was investierst du dich in deine Nachbarin? Schau mal ihr Leben an. Das ist eh hoffnungslos, das macht keinen Sinn. Oder dass er sagt, ui, in dieser Mino hat es ja Leute, die ticken dann komisch. Was investierst du dich überhaupt noch rein? Oder dass er dir sagt, du bist in deinem Job unersetzlich, es braucht dich dort, darum hast du keine Zeit, um dich für mich für Gott einzusetzen. Er versucht alles, um uns angreifen, um uns das gute Werk niederzureissen und uns daran hindern, dass wir unseren Auftrag ernst nehmen und umsetzen. Der Nehemia, er hat alle Leute zusammengetrommelt, die er davon gehört hat. Und es steht, er hat die Leute nach Familien aufstellen lassen, alle, jung und alt. Er hat sie zusammengetrommelt und gesagt, hey, jetzt müssen wir zusammen das anpacken. Und dann sagt er ihnen etwas, und das will ich euch vorlesen, steht in Nehemia 4, Vers 8. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, denn er ist groß und mächtig. Und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. In der Bibel steht so oft, habt keine Angst. Und zwar ganz einfach, weil Angst uns lähmt. Angst ist das, was uns hindert, Schritt zu tun. Angst ist das, was uns hindert, das gute Werk vollbringen. Und der Nehemia sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und dann gibt er Gott das Rezept gegen Angst. Er sagt, denkt an Herr, der gross und mächtig ist. Wir haben Gott, der alle Macht im Himmel und auf Erden ist. Der Gott, der die Welt gemacht hat. Der Gott, der der Grösste ist auf unserer Seite. Und der Nehemia sagt, wenn du Angst hast, dann denk an ihn. Denk an seine Grösse. Ich glaube, das ist ein Rezept, das für uns für heute gilt. Gerade zum Beispiel, wenn es darum geht, meinem Nachbarn zu erzählen, also meinen Nachbarn zum Alpha Life einzuladen, da haben wir häufig ein bisschen Respekt. Was ist, wenn er mich auslacht? Oder was ist, wenn er nicht hören will? Und der Nehemia sagt, hab keine Angst, denk an Gott und seine Grösse, weil er ist mächtig und furchtbar. Und dann sagt er noch etwas weiter. Streitet für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Häuser, für eure Männer und Frauen. Streitet für die, die ihr gerne habt. Kämpft aus Liebe zu euren Nächsten. Und auch das ist für heute so relevant. Es geht nicht darum, dass wir einfach kämpfen und uns zu Tod kämpfen, sondern wir sollen aus Liebe rausgehen und den Menschen erzählen. Wir sollen aus Liebe uns um unsere Nachbarn kümmern. Wir sollen aus Liebe raus für Gott kämpfen. Für Gott das gute Werk anpacken. Liebe als Motivation. Also denkt an Gott und seine Grösse und dann geht aus Liebe raus und packt es an. Sie sind zusammengestanden und was dann passiert, werde ich euch nochmal vorlesen, das ist im Vers 9. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zu der Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Es hat keinen Angriff gegeben. Sie haben sich gesammelt und dann haben sie gehört, dass der Nehemia davon gehört hat, dass sich das Volk Israel auch sammelt, und dann sind sie zurückgegangen und haben aufgegeben. Sie haben gehört, dass Gott am Werk ist, dass Gott ihren Rat, ihren Plan kaputt gemacht hat, und dann sind sie davon gezottelt. Das finde ich unglaublich cool. Sie sind zusammengestanden, jung und alt, und Gott hat das schon gebraucht, um die Feinde zu vertreiben. Und dazu möchte ich uns heute Morgen ermutigen, dass wir zusammenstehen miteinander, über Generationen hinweg, über Denkarten hinweg, über Bildungsstände hinweg, dass wir zusammenstehen, weil dann wird Gott noch stärker wirken. Im 1. Korintherbrief steht, dass wir einander ermutigen sollen, dass wir einander füreinander beten, füreinander und miteinander kämpfen. Und Jesus, kurz vor seinem Tod, betet er, in dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet betet er für Einheit unter den Christen, weil er weiss, was für eine Macht das hat, wenn wir zusammenstehen. Es hat eine grosse Macht, wenn wir miteinander kämpfen. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern als Beziehungswesen. Vor 2 Wochen habe ich die Predigt im Abendgottesdienst gehabt und habe dann ganz bewusst die Leute adressiert, die etwas jünger sind, unter 30, und habe sie ermutigt, auf euch zuzugehen, auf Leute zuzugehen, die 30 plus, 40 plus, 50 plus, 70 plus und so weiter sind. Weil ich glaube, da ist so viel Potenzial in dieser Kirche von Leuten, die Erfahrung haben, von Leuten, die mit Gott unterwegs sind, von Leuten, die geistlich reif sind. Und heute Morgen möchte ich ganz bewusst zu dir reden, wo du 30 aufwärts, 60 aufwärts bist. Also mal mir aufwärts. Ich weiss, dass Gott so viel Gutes in euch hineingelegt hat. Und du bist durch Höchs und Tiefs gegangen. Du hast Lebenserfahrung gesammelt. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs. Einige von euch haben jahrelang in der Gemeinde mitgearbeitet. Und es ist so ein grosses Potenzial, das so wichtig ist für uns Jungen. Und wir brauchen euch. Und ich will gerade ganz besonders heute Morgen die 50, 60-Jährigen ansprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr denkt, ihr seid auf dem Abstellgleis und es braucht euch nicht mehr. Weil jetzt sind Junge angerutscht und jetzt braucht es euch ja nicht mehr. Und ich will euch heute Morgen sagen, das stimmt nicht. Und wir Jungen glauben das auch nicht. Sondern wir sehen, was ihr habt, was ihr Erfahrungen habt, dass ihr geistlich reif seid. Viele von euch sind schon jahrelang geheiratet und ein riesen Vorbild für Menschen, die frisch geheiratet sind. Ihr habt Erfahrungen, ihr seid geistlich unterwegs und junge Menschen brauchen es, dass ihr sie an die Hand nehmt und mit ihnen Schritt geht. Vielleicht hast du den Begriff geistliche Vaterschaft oder geistliche Mutterschaft schon mal gehört. Und von dem träume ich, dass Menschen, die älter sind, aufstehen, junge Leute an die Hand nehmen, sie ermutigen, sie fördern, sie anleiten, ihr Potenzial vorbringen und sie pushen, um noch weiterzugehen. Vielleicht bist du nicht mehr der Frontmann oder die Frontfrau, das ist sicher so. Und vielleicht stehen plötzlich Junge da vorne. Aber was gibt es Besseres, wenn Leute hinter einem stehen? Vorher hat der Geri gesagt, er hockt heute voll hinter mir. Und das ist so ermutigend, wenn wir Leute haben, die Lebenserfahrung haben, die weise sind, die geistlich reif sind und die hinter uns stehen und sagen, hey, ich sehe es gut in dir und ich will, dass du Vollgas gehst. Du bist nicht auf dem Abstellgleis. Es braucht dich. Die Kirche braucht dich. Und wenn du aus einer anderen Kirche bist, dann braucht dich die andere Kirche. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist mir ganz wichtig. Und ich weiss, dass ich nicht die Einzige bin, die jung ist und das denkt. Jung und alt sind zusammengestanden und haben den Mauerbau fertig gemacht. Und der Nehemia steht dann auch. Der Nehemia hat gesagt, Angriffe werden kommen, noch weitere Angriffe werden kommen, von jetzt an arbeiten wir nur noch bewaffnet. Und es steht, dass er seine Kleider und seine Waffen nie mehr abgezogen hat, solange der Mauerbau gedauert hat. Ich will nicht wissen, wie das gestunken hat, weil der Mauerbau hat über 50 Tage gedauert, aber es ist ein Zeichen für den Nehemia, der gesagt hat, hey, wir sind voll parat, wir stehen miteinander zusammen und bringen den Bau zu Ende. Es fängt mit dir an. Mach Schritte auf andere Generationen zu. Nimm etwa Jungs an die Hand. Wie könnte das konkret aussehen? Zum Beispiel, dass jemand, der denkt, hey, mit dem wäre ich gerne unterwegs. Regelmässig gehst du einen Kaffee trinken. Ich habe gewisse Teenies, wenn ich mit ihnen alle Wochen gehe, einen Kaffee trinken, alle zwei Wochen, je nachdem. Und mit ihnen Leben teilen, ihnen aus meinem Leben erzählen. Und das, was ich schon weiss, mit meinen paar Jahren ihnen weitergeben und umgekehrt. Wo sie mir Sachen erzählen und ich ihnen versuche, irgendwie Rat zu geben. Und das brauchen wir auch. Wenn ihr Leute an die Hand nehmt, oder wenn du Künstler bist, dass du, vielleicht siehst du jemandem Jungs Potenzial und sagst, hey, lass uns mal zusammen ein Projekt machen. Und ich gebe dir weiter, was ich schon weiss. Oder wenn du Musiker bist, wie eine Teenie-Band, die sehen sich dann auch noch mehr lernen. Und vielleicht sagst, hey, mal, ich hätte Lust, mit dem Gitarristen mal zusammenhocken und ihm das weiterzugeben. Oder wenn du Sportler bist und siehst andere Sportler und so weiter, da sind keine Grenzen gesetzt. Aber fang an, mach den ersten Schritt auf Menschen aus einer anderen Generation zu. Wir können so viel von euch lernen und ich glaube, es ist auch umgekehrt. Sie haben den Murbau fertig gemacht. Sie haben es fertig geschafft. Trotz Angriff haben sie es geschafft. Und ich werde euch den Vers vorlesen, was nachher passiert ist. Das ist Kapitel 6, Vers 16. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Wow, Menschen sind zusammengestanden und haben mit Gottes Hilfe zusammen das gute Werk, den Murbau, vollendet. Und die Finden haben gemerkt, dass das Werk von Gott ist. Ja, wir stehen in dieser Spannung zwischen, wir wollen zusammen unterwegs sein und wir ticken verschieden. Wir sind ganz unterschiedlich und es ist eine Herausforderung, zusammen unterwegs zu sein. Aber wie der Nehemia und sein Volk das geschafft hat, zusammen an verschiedenen, an die Mauer aufbauen, an verschiedenen Teilen der Mauer hat jeder sein Beige. Jung hat von alt gelernt und umgekehrt. So wünsche ich mir, dass wir zusammenstehen und miteinander Chille sind, miteinander den Auftrag wahrnehmen und anderen von dieser guten Hoffnung, von dem Frieden, von dieser Freude von unserem guten Gott erzählen. Und es werden Angriffe kommen. Aber dann lass uns zusammenstehen und denken, dass wir keine Angst haben müssen. Und an unseren grossen Gott denken, dem Gott, der nichts unmöglich ist. An ihn denken und dann aus Liebe raus zu unseren Mitmenschen kämpfen und das Werk vollbringen. Und dann, glaube ich, werden die Leute aussen staunen, weil sie werden merken, dass Gott am Werk war. Ich freue mich darauf zu sehen, was Gott bewirken wird, wenn wir zusammenstehen. Ich freue mich darauf zu sehen, was passiert, wenn wir Schritte aufeinander zumachen, über Generationen hinweg, über Denkarten hinweg. Ich möchte dich ermutigen, Schritte zu tun. Ich möchte dich ermutigen, auf den grossen Gott zu schauen. Und wie den Nehemia und seine Leute an diesem guten Werk zu bauen. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir für die Vielfalt, die da sitzt. Ich danke dir für die vielen verschiedenen Leute. Und Jesus, du siehst das grosse Potenzial. Und du siehst, wo Menschen sich unnütz fühlen, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind auf dem Abstellgleis, wo Menschen das Gefühl haben, sie dürfen nicht mehr oder sie sagen, sie taugen nicht mehr. Jesus, und ich bitte dich, dass du heute Morgen gerade besonders ihnen zu ihnen redest, dass sie braucht. Dass jeder da ihnen braucht. Jesus, zeig du ihnen, wo ihr Potenzial ist, wo ihre Gaben sind, wie sie sich können treiben. Jesus, ich danke dir für die vielen Leute, die schon so viel investieren für dich. Und ich danke, dass du heute Morgen uns verbindest, über Generationen hinweg. Jesus, danke vielmals, dass du uns hilfst, einem wieder an dich zu denken und keine Angst zu haben, dass du uns die Angst nimmst, dass die Angst uns nicht lähmt, sondern dass du daran denkst, was für einen guten und grossen Gott du bist. Und dass du uns die Liebe schenkst für unsere Mitmenschen. Herr, in der Zeit vom Individualismus und jeder für sich ist das überhaupt nicht einfach. Aber du bist der verbindende Gott. Du bist der, der uns zusammengeführt hat, da als Kirche. Und ich glaube, das ist gut so. Ich glaube, das ist dein Plan. Und ich danke dir dafür. Danke, du grosser Gott, für dein Dasein und für jeden, der da ist. Halleluja. Amen.